Liebe Gemeinde, es heißt, wenn Menschen beten, dann kommt Gott ins Arbeiten. Ich bin froh, dass Gottes Arbeiten aber nicht von meinem Beten abhängt. Auch wenn Dietrich Bonhoeffers Bekenntnis, seine Notiz, dass Gott auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet, auch wenn das gilt. Aber wann ist ein Gebet vollends aufrichtig? Ich denke an mein eigenes Beten. Manchmal nicht ganz bei der Sache, nicht selten unterbrochen von wegschweifenden Gedanken, von einem zu wenig an Konzentration. Ich weiß um die erfrischende Kraft des Betens, aber oft genug vergesse ich sie im Alltäglichen. Und gleichzeitig, ohne die Möglichkeit zu beten, wäre ich wahrscheinlich eine ganz andere geworden. Mein Leben wäre viel ärmer ohne das Beten können. Jetzt hilft nur noch Beten? Nein, das sehe ich anders. Beten ist für mich nicht die letzte verzweifelte Option, der letzte magische Joker, den man zieht, wenn alles andere gar nicht mehr geht. Beten ist für mich der Anfangsmoment vor wichtigen Schritten, die mir Herzklopfen bereiten, vor Entscheidungen, vor Sitzungen, vor Reisen, vor Gesprächen. Am Anfang eines Tages, der mich herausfordert. Ziemlich selten wird das thematisiert. Wer redet schon über sowas Persönliches wie über das Beten? Da ist ein Kollege von mir schon eine ziemliche Ausnahme. Denn der fragt mich immer wieder am Ende unseres Treffens: Jetzt hast du so viel erzählt. Sag mir noch mal genau, wofür soll ich beten, wenn ich deinen Namen heute Abend mit ins Gebet nehme? Und in dem Moment, in dem mir mein Kollege die Frage gestellt hat, beginne ich mich noch mal zu sammeln, zu konzentrieren auf das Nötige, auf das Wesentliche. Und manchmal kann ich ihm dann sogar auch eine Antwort geben. Beten setzt voraus, Gott hört, ist da, ist gegenwärtig. Und zugleich ist das ein Eingeständnis, das Beten, dass da auch so viel Sehnsucht ist, die offen bleibt. Eine Leerstelle, eine Sehnsucht nach Heilung, nach Ganzheit. Beides ist es. Gott vorausgesetzt und Gott ersehnt. Beides kommt zusammen im Beten. Und es weitet für mich auch nochmal die Einsicht, dass selbst stille Gebete gehörte Gebete sein können. Manchmal ist das Beten nur ein Aufseufzen oder ein Schmerzensschrei. Und manchmal macht mich das Beten einfach frei von meinem ständigen Kurven um mich selber, um mein eigenes kleines Ego. Manchmal ist das Beten ein einziges Ja-Sagen oder auch ein Nein-Sagen. Nein zu dem, was mich wegbringen will, von dem, der auferstanden mit beiden Füßen im Leben steht, von meinem Freund Jesus Christus. Und manchmal ist das Gebet nur eine ganz kurze Bitte: Halt mich, umfasse mich, begeistere mich. Und dann ist das Gebet auch mal wie ein Schutzraum, eine Hülle um mich herum. Was wären wir Menschen, wenn wir nicht beten könnten, bitten könnten, die Hände öffnen könnten, innehalten im rasenden Ablauf der Dinge? Ein Zwischenraum, der so entsteht für mein betendes Herz, und in dem entsteht dann Beziehung zwischen Gott und mir. Und das Beten wird mir zum Atemraum. Jedes gesprochene Wort, Sie wissen das ja, setzt das Luftholen voraus, dass Luft für Atem da ist. Aus dem Atmen kommt also das Beten mit Worten. Das Beten wird zum Atem finden, zu einem Luftzug, das sich zu Worten formt oder auch nicht. Gott weiß, Gott hört, Gott ist gegenwärtig. Das ist mein Vertrauen. Mir wird nichts mangeln. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie oft habe ich in Momenten des Gebets erlebt, dass ich Mutlosigkeit und Angst, die mich gerade noch so in Beschlag hatten, dass die sich einhegen ließen. Und wie oft habe ich erlebt, dass die Fesseln der Angst lockerer wurden und die Mutlosigkeit sich weniger breit machte, wenn ich ins Beten kam. Angst, die betet, wird zum Mut. Du vertraust deinem Joghurt und dessen linksdrehenden Kulturen, die deine Verdauung befördern, kannst du sie sehen? Niemals würdest du davon ablassen, an die Liebe zu glauben, obwohl dein Herz gleich mehrfach gebrochen wurde. Kannst du sie beweisen? Du verteidigst die Gleichheit der Menschen, obwohl es sie doch augenscheinlich nicht gibt. Bist du ein Träumer? Beten heißt, einen Vertrauensvorschuss geben. Dem Joghurt der Liebe, den gleichen Rechten allen Menschen. Weil du glaubst, dass einer hört. Das findest du gewagt? Auf was setzt du nicht sonst alles? In der unverzweckten Gebetszeit, da tut sich ein Moment auf, in dem ich mir eingestehen kann, ja, Gottes Segen brauche ich in diesem Raum, so wie ich Brot und Milch brauche. Hören wir, wie der erste Brief an Timotheus, sein Schreiben unter dem Namen des Apostels Paulus, an eine der vielen frühchristlichen Gemeinden, hören wir also, wie dort über das Gebet gesprochen wurde. Liebe Geschwister, zuallererst betet. Bittet und dankt für alle Menschen, besonders für Könige und für alle, die in leitenden Positionen sind. Dann führen wir ein ruhiges Leben, ohne Aufsehen, in aller Ehrfurcht und Würde. Das ist gut und das gefällt Gott. Gott bringt uns Rettung und will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Einsicht in die Wahrheit kommen. Soweit der Brief an die kleine Gemeinde, die vielleicht in Ephesus saß. Man ahnt, was die Gemeinde im Alltag ihrer Welt umgetrieben hat. Wir sind klein, wir sind Spielball in den Händen der mächtigen Politik. Man schaut uns scheel an. Woran können wir uns ausrichten? Wohin zeigt der Kompass? Zuallererst betet. Bittet. Nicht nur für euch, für andere, für alle anderen. Und dankt. Für alle. Ist das Herz der Gemeinde und der Einzelnen tatsächlich dafür groß genug? Für alle zu beten und an alle zu denken und auch noch für alle zu danken? Sie haben vielleicht von der Szene, von dem abends kleinen betenden Mädchen gehört, das seinen Eltern aus dem Kinderzimmer noch zuruft, ich bin gerade am Beten, braucht ihr noch was? Ich glaube, so haben es die Zeilen an die frühchristliche Gemeinde sicher nicht gemeint. Beten nicht als Bestellservice. Zuallererst betet für alle. Wie soll das gehen? Vor Jahren hatte ich das Glück, in den USA Katie kennenzulernen. Katie, eine ehemalige Ordensschwester, die nach einem langen, schmerzhaften Weg diesem Orden den Abschied gegeben hat und seitdem in einer Frauen-WG am Rande von Philadelphia an der Ostküste wohnte. Und ich war eine Weile auch Teil dieser WG. Katie arbeitete als Sozialarbeiterin mit Wohnungslosen und sie war eine leidenschaftliche Sammlerin. Sie sammelte gute Gebete Gebete, die sie für erhaltenswert befand, auf Zettel geschrieben, in ihren Hosentaschen, zwischen allen möglichen Jacken, selbst im Portemonnaie, konnte man lauter solcher Zettelchen finden. Manchmal nur 2, 3 Gebetszeilen. Sie sind zu gut, um sie zu vergessen, war Katie der Meinung. Und eine stehende Rede verbinde ich mit Katies oft zarter, fröhlicher Art. Immer wieder konnte ich sie sagen hören, ich wüsste gar nicht, wie ich andere Menschen aushalten sollte, wenn ich nicht für sie beten könnte. Und dabei meinte sie seltener ihre Klienten, die wohnungslosen, schwer sorgebedürftigen Menschen. Nein, sie dachte an ihre Vorgesetzten, an die anstrengenden Verantwortlichen in der Stadt, an die ihres Erachtens uneinsichtige Regierung, an die Polizei, die ihr das Leben schwer machte. Ich wüsste gar nicht, wie ich manchmal andere Menschen aushalten sollte, wenn ich nicht für sie beten könnte. Heute begreife ich viel besser erst als damals, dass es Katie mit dieser Haltung ernst war. Manchmal kann man nichts anderes als darum beten, dass Gott weiser, klarer, gerechter sein möge, als das eigene Herz es je sein kann. Die Bitte um eine Entscheidung, um ein Gericht, dessen Lösungswege ich nicht kenne, es würde mich überfordern. Beten ist dann auch ehrlich werden mit den Grenzen, den eigenen, den menschlichen. Beten ist dann herausgehen aus meiner kleinen Blase hinein in die Achtsamkeit. Es war Katie tatsächlich ernst damit, dass man die verärgerten, manchmal sogar toxischen Gefühle, auch die Gefühle der Ohnmacht gegenüber so manchem Menschen, nicht mit sich selbst ausmachen sollte, sondern dass sie ins Gebet gehören und dass sie sich dort verwandeln, mich verwandeln können und dass ich in dieser Verwandlung vielleicht dazu kommen kann, in diesem oder jenem beschwerlichen Menschen am Ende auch einen bedürftigen Menschen zu sehen, auf Gott angewiesen. Und ja, es stimmt, manchmal kann man gar nicht so viel beten für andere, wie man sich über sie ärgern möchte. Aber im Luftholen des Gebets, da schimmert mir hier und da auch selbst auf, ich bin ja vielleicht auch selbst Teil des Gebets der anderen, die nicht nur und nicht nur von Anfang an dankbar dafür sind, was ich so tue. Der Timotheusbrief meint es ernst mit seiner Empfehlung. Zuallererst betet. Es verwandelt eure Sicht auf die Welt und verschafft euch einen inneren Frieden. Betet für alle. Selbst die Größenwahnsinnigen und Machtgierigen, die schamlosen Grenzüberschreiter und die Killer-Kings. Ja, selbst für die. Niemand ist unter den Sterblichen so groß, dass er oder sie nicht auch in ein Gebet passen könnte. Ich denke, Katie würde diesen Satz von Bert Brecht wirklich mögen. Niemand ist unter den Sterblichen so groß, dass er nicht auch einen Platz in einem Gebet haben könnte. Es kommt auf den Inhalt an. Dass alle erfahren mögen, gerettet, geheilt, getragen, ohne Ausnahme. Man stelle sich die kleine Gemeinde mitten in einer multireligiösen und von der römisch-kaiserlichen Machtausübung und vielleicht auch von Denunzianten durchsetzten Stadt vor. Und diese kleine christliche Gemeinde wird dazu angehalten, ihr Herz so weit zu machen und nachzusprechen. Ja, ich will Gott, dass all diese Menschen in der Nachbarschaft, die uns nicht gerade wohlgesonnen sind, dass denen geholfen wird. Verwegener geht es kaum. Was also ist die Aussicht dahinter? Es ist die Aussicht auf eine Welt, die in Frieden mit sich und ihrem Schöpfer leben wird, versöhnt, erlöst, heiter, mit abgewischten Tränen. Wenn wir also bitten, ausnahmslos, dann lassen wir uns heute schon von dieser Welt in Anspruch nehmen, vom Reich Gottes in Anspruch nehmen. Und dann beten wir nicht die Machthaber unserer Zeit an. Aber wir resignieren auch nicht angesichts ihrer manchmal fatalen Entscheidungen. Wir beten für sie als diejenigen, die wir heute schon in Anspruch genommen sind vom Reich Gottes, dem Reich des Friedens und der Versöhnung. Wir beten mit der allerbesten Aussicht. Und sei es ein Klagen, ein Seufzen, ein Schweigen. Gott hört und sieht und versteht. Unsere Gemeinschaft hier auf Zeit, liebe Geschwister, sie besteht im Gebet. So verschieden wir auch sein werden, wohin es uns auch nachher auseinandertreiben wird, eins verbindet uns, das Gebet, ein Vaterunser, vielleicht etwas mehr. Und eigentlich brauchen wir für diese große Gebetsgemeinschaft gar nicht solche Paläste mit prunkvollen Altären und riesigen Glocken. Es ist der schlichte gemeinsame Raum des Gebetes, wo Gott Platz nimmt. Und es ist diese Lebensform, immer wieder neu Gebetsgemeinschaft zu werden, was mir so unendlich kostbar ist. Mit Ihnen und mit so vielen anderen Menschen gemeinsam. Das sind Kräfte, aus denen sich diese Lebensform nährt. Kräfte, die durch sie, durch atmende Menschen, Augen und Ohren, hören und beten zusammenkommen. Ein Zusammenkommen selbst mit denen, die uns vorausgegangen sind. Eine Lebensform, die nicht auf meine eigene Leistung, auf Zwänge, auf Leistungen und Regeln setzt. Nein, eine Form, die allein darauf setzt, dass man betet, singt und auch schweigen kann, gemeinsam. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere Vernunft im Einzelnen ermisst, der bewahre unser Beten und Singen und Schweigen in Jesus Christus. Amen.